Deutschlandfunk. Andruck.
Die politische Literatur am Montagabend. Im Studio begrüßt sie Katrin Stövesand. Und in welchem Maße Emotionen Gesellschaften beeinflussen, das erforscht Ute Frevert am Bereich Geschichte der Gefühle des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Ihr aktuelles Buch passt gut in diese aufgeregten Zeiten. Wir stellen es gleich als erstes vor. Im Anschluss geht es in zwei Büchern um politische Korrektheit sowie um politisches Storytelling. Wir haben das Manifest für Tiere der französischen Philosophieprofessorin Corinne Peluchon in der Sendung. Und zum Schluss geht es um die Philosophie der neuen Protestformen wie Fridays for Future oder Black Lives Matter im Buch der Philosophin Eva von Redeker. Die Befindlichkeiten weniger prägen derzeit die öffentliche Wahrnehmung. Zu faszinierend scheint es zu sein, dass sich Menschen allen Ernstes in einer Diktatur wähnen, nur weil sie sich zum Wohle aller vorübergehend einschränken sollen. Ihr gefühltes Elend bekommt mehr Aufmerksamkeit als vieles andere, was derzeit wirklich wichtig ist. Aber das Gefühl, vor allem das laut Geäußerte, das gibt den Ton an. Vor allem seit soziale Netzwerke dem Ich viel Aufmerksamkeit ermöglichen. Inmitten all dessen werben Politikerinnen und Politiker in der Krise um Vertrauen oder versuchen, sich als Manager zu vermarkten. Auch das bedient oder weckt lauter Gefühle, mächtige Gefühle, von denen das Buch der Bildungsforscherin Ute Frevert handelt. Von A wie Angst bis Z wie Zuneigung erzählt sie über die Gefühlswelten der Deutschen seit 1900. Otto Langels hat es gelesen.
Achtung, Achtung! Unterlassen Sie Ihr Verhalten und attackieren Sie nicht die Polizei.
Proteste im Herbst 2010 gegen den geplanten Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Für die Menschen, die damals auf die Straße gingen und gegen Stuttgart 21 demonstrierten, wurde der Begriff Wutbürger geprägt. Wut, wie sie damals gegen ein Verkehrsprojekt oder gegenwärtig bei den Corona-Protesten aufkommt, zählt zu den Emotionen, die die renommierte Berliner Bildungsforscherin Ute Frevert in ihrem Buch »Mächtige Gefühle« beschreibt.
Das ist eine Wut, die gewissermaßen auch eingeladen wird und sich dann öffentlich Ausdruck verschafft. Und diese Art der öffentlichen Einladung, der offiziellen politischen Instrumentalisierung und Manipulation, das ist etwas, was wir in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht so oft hatten. Wir hatten es schon auch mal, aber nicht so häufig. Und was natürlich dann auch ganz, ganz neu ist, ist die Art und Weise, wie sich diese Wut durch soziale Medien sehr, sehr schnell verbreitet.
Wut ist einer von 20 Begriffen, mit denen Ute Frevert ein Panorama deutscher Empfindungen im 20. Jahrhundert entfaltet. Eine reich illustrierte Darstellung, wobei sie auf eine Plakatausstellung zurückgreifen kann, die sie 2018 zusammen mit ihrer Tochter zu dem Thema konzipiert hat. Mächtige Gefühle ist zugleich ein sehr anschaulich und verständlich geschriebenes Buch. Nicht von ungefähr wurde die Autorin in diesem Jahr mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet. Aufgebaut wie ein Lexikon, beschreibt Frevert, welche Rolle Gefühle wie Angst, Freude, Hass, Solidarität oder Zuneigung in der deutschen Geschichte seit 1900 spielen.
Gefühle sind auf vielfache Weise in die Geschichte eingewoben. Sie gestalten menschliche Beziehungen, in der Familie ebenso wie in der Politik. Sie erlauben oder behindern Verständigung und Zusammenarbeit. Gefühle sind nicht singulär, subjektiv und individuell. Sie fügen sich zu sozialen Mustern, gehorchen impliziten und expliziten Regeln.
Unwillkürlich denkt der Leser bei starken Gefühlen an Willy Brandts Kniefall am Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos im Dezember 1970. Eine Geste, die Ute Frevert im Kapitel Demut erwähnt.
Nachdem er die Kranzschleifen zurechtgezupft hatte, blieb Brandt nicht, wie in solchen Situationen üblich, unbewegt stehen, sondern sank auf die Knie. Fotografen und Kameraleute hielten diesen Moment für die Ewigkeit fest. Das Bild ging um die Welt.
Fast die Hälfte der Westdeutschen fand den Kniefall damals allerdings unangemessen. Die DDR-Presse erwähnte die Geste mit keinem Wort. Polnische Medien zeigten Brandt nur stehend, nicht kniend. Ob aber Willy Brandts Kniefall das Vertrauen, auch dies einer der 20 Einträge in dem Buch, ob er das Vertrauen oder die Zuneigung zwischen Deutschen und Polen langfristig zu stärken vermochte, vermag Ute Frevert nicht zu sagen. Dies ist ein Dilemma der Darstellung. Gefühle mögen zwar mächtig sein, ob und welchen Einfluss sie aber im Einzelnen auf den Gang der Geschichte und politische Entwicklungen haben, ist schwer zu beurteilen. War der Bruderkuss zwischen Brezhnev und Honecker Ausdruck von Zuneigung oder bloßes Ritual? Und wie steht es mit dem Gefühl der Solidarität? Wie war das nochmal mit der Willkommenskultur im Sommer 2015 und den Unterstützungsaktionen für erschöpfte Pflegekräfte in den ersten Wochen der Corona-Krise in diesem Frühjahr?
Jeder hatte ein gutes Gefühl dabei, solidarisch zu sein. Und ich führe das auch darauf zurück, dass wir vorher in den letzten Jahren auch gerade politisch sehr, sehr starke und auch sehr schmerzhafte Spaltungen in unserer Gesellschaft gesehen haben. Man fühlte sich einfach gut dabei. Ob das heute noch so ist, wage ich zu bezweifeln.
Ohne Solidarität wäre der Prozess der europäischen Einigung kaum vorstellbar. Aber dies scheint, wenn man sich den gegenwärtigen Zustand der EU anschaut, kein nachhaltiges Gefühl zu sein. Emotionen sind nicht unbedingt dauerhaft, sie haben eine gewisse Halbwertszeit.
Angst und Wut, aber auch Trauer und Empathie spielten für Protestbewegungen eine wichtige Rolle. Geborgenheit verband sich mit Heimatvorstellungen, die schon in den 1920er Jahren politisch umkämpft waren. Solidarität, die brüderlichen und später auch schwesterlichen Gefühle von Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegungen, stand Pate bei der Entwicklung des Sozialstaats.
Was Ute Frevert über Gefühle schreibt, ist einleuchtend und informativ. Es ist ihr Verdienst, auf die Bedeutung von Gefühlen in Geschichte und Politik hinzuweisen. Donald Trump ist da nur das jüngste Beispiel. Wie sie entstehen, warum sie sich ändern und worin genau ihre Macht besteht, bleibt jedoch vage. Über die Gründe und Ursachen von Hass, schreibt sie zum Beispiel, gingen die Meinungen weit auseinander. Gleichwohl seien Emotionen in der Politik wichtig, vor allem in Demokratien, meint die Autorin.
Demokratien beruhen ja darauf, dass das, was die Regierung tut, gut vermittelt wird an die Bürgerinnen und Bürger und dass das Tun der Regierung auch Zustimmung findet. Wenn eine Regierung etwas veranlasst, was bei uns allen auf Unverständnis stößt, wäre das schwierig.
Insofern ist Ute Freverts Buch auch ein Appell an die Politik, mehr zu tun, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen. Wie schwer das mitunter fällt, zeigen die Beispiele von Kommunalpolitikern in jüngster Zeit, die sich vermehrt wüster Beschimpfungen, böswilliger Verleumdungen und körperlicher Angriffe erwehren müssen.
Otto Langels besprach Ute Frevert, Mächtige Gefühle, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Deutsche Geschichte seit 1900, bei S. Fischer erschienen, 496 Seiten, 28 Euro. sich politisch korrekt zu äußern, bewusst und mit Empathie und Feingefühl zu formulieren, ist ein löblicher Ansatz. Eine respektvolle Art, mit der Welt in Kontakt zu treten. Eigentlich. Aber man macht sich damit auch unbeliebt, denn man macht auch andere sensibel für etwas, das sie vielleicht gar nicht hören wollen. Und sicher wirkt es auch besserwisserisch, wenn Frau etwa deutlich macht, dass Deutsch eine Männersprache ist. Oder dass es in der deutschen Umgangssprache noch immer judenfeindliche Begriffe gibt. Die Kritik an politischer Korrektheit hat aber mittlerweile ein Maß angenommen, das alles Verächtliche vereint, was im öffentlichen Diskurs derzeit leider möglich ist. Was dann zu immer mehr Polarisierung führt, statt zu einer fruchtbaren Debatte darüber, wie Sprache sich verändern sollte, darf oder muss. Ein kompliziertes und von verschiedenen Interessengruppen besetztes Feld. Dieses hat die Soziologieprofessorin Nina Degele in ihrem Buch über Political Correctness abgesteckt. Caroline Born stellt es vor.
Treffen sich zwei Minister, sagt der eine zum anderen, jetzt hätte niemand gedacht, dass wir Frauen sind. Mit diesem Witz sind wir mitten im Thema politische Korrektheit. Ob jemand über diese Art von Spaß lacht, vielleicht auch gequält, oder das überhaupt nicht witzig, sondern überflüssig findet, verrät viel. Denn Political Correctness polarisiert. Selbstverständliches wird hinterfragt, es kommt dabei zu Machtkämpfen. Weit verbreitet ist die Kritik am Konzept, dass Minderheiten mit Luxusproblemen dadurch viel zu viel Aufmerksamkeit bekämen. Und riecht politische Korrektheit nicht nach Bevormundung? Was die einen als Zensur und Tugendterror beklagen, ist für die anderen Minderheitenschutz oder schlicht Anstand. Nina Degele gehört wohl zu den Letzteren. In ihrem Buch will sie dennoch den Positionen pro und contra Political Correctness nachspüren und nimmt dabei auch das Dazwischen in den Blick, in Form einer solidarisch distanzierenden Positionierung. Sich nicht zu verorten, sei bei dem Thema unmöglich, so die Soziologin.
Allein schon, wenn ich jemanden anspreche oder liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer oder liebe ZuhörerInnen oder sage ich liebe Zuhörer, generisches Maskulinum, damit habe ich mich positioniert. Es geht beim Thema politische Korrektheit oder Political Correctness gar nicht anders, als sich im Sprechen mit dem Sprechen zu positionieren.
Distanzierend dennoch, da Degele aus wissenschaftlicher Perspektive auch kritische Sichtweisen auf Political Correctness betrachtet, die nicht nur von rechts kommen, sondern auch aus der sogenannten emanzipatorischen Ecke. Zum Beispiel der Einwand, dass ökonomische Ungleichheit durch den Fokus auf Identität aus dem Blickfeld gerate. Oder dass die Diskussionen um Trigger Warnings, Safe Spaces und Cultural Appropriation rechten Bewegungen sogar in die Hände spielen könnten. Doch bevor es darum geht, eine Klärung. Was hat es mit Political Correctness überhaupt auf sich? Es ist ein umkämpfter Begriff. Für Nina Degele ist Political Correctness die Norm anerkennenden Sprechens gegenüber Minderheiten und ausgegrenzten Gruppen. Dies soll eigene Privilegien hinterfragen und für Veränderungen in Richtung Gleichheit und Gerechtigkeit eintreten. Die Anerkennung beziehe sich auf diejenigen, die bisher in der Gesellschaft wenig oder kaum zu Wort kommen, erklärt Nina Degele.
Das wiederum heißt, dass diese Bevölkerungsgruppen eine Stimme haben und auch ernst genommen werden, dass die tatsächlich mal mit ihren Bedürfnissen, ihren Sichtweisen einen Blick erhaschen und auch mal zu Wort kommen können.
Hinzu kommt für Degele die Forderung, dass Denken, Sprechen und Handeln übereinstimmen, also eine Art Haltung, aber auch ein Kompass für die gesellschaftliche Entwicklung. Zur Bestandsaufnahme von Arbeiten und Stimmen zu politischer Korrektheit gehört auch der Blick zurück, also die Frage, wo dieses Anliegen herkommt. Im Schnelldurchlauf geht es von linken, schwarzen und feministischen Bewegungen bis hin zu US-amerikanischen Studierenden, die sich selbst politically correct nannten. Und dann weiter zum Vorwurf der Meinungsdiktatur sowie zu Konservativen, die respektvolle Sprechpraktiken diffamieren. Mittlerweile hat sich der Begriff weitgehend von seiner ursprünglichen Bedeutung gelöst und Political Correctness ist zum rechten Kampfbegriff geworden. Dadurch habe sich auch die Zielscheibe der Kritik verändert. Nicht mehr der kritisierte Rassismus und Sexismus sei dann das Problem, sondern die als Sprachpolizei wahrgenommene Political Correctness. Degele widmet sich verschiedenen Debatten rund um das Thema Race, wie der Silvesternacht in Köln 2015 oder dass Transgender akzeptierter ist als Transracial. Was das überhaupt alles mit Political Correctness zu tun hat, lässt sich am besten an Degeles Spezialgebiet erklären. Sie lehrt Gender Studies an der Universität Freiburg. Kaum ein Thema im Kontext von Political Correctness ist so kontrovers wie gendergerechte Sprache.
Es ist das Rütteln an einem vielleicht dem grundlegenden Sicherheits- und Normalitätsbestand im Denken und Fühlen, nämlich der Vorstellung einer naturgegebenen Ordnung genau zweier Geschlechter. Menschen sind Männer oder Frauen, die sich klar voneinander unterscheiden lassen und sexuell aufeinander bezogen sind.
Wird diese Selbstverständlichkeit hinterfragt, dann sorgt das für Verunsicherung, zum Beispiel beim generischen Maskulinum. Ein Beispiel dafür, dass Frauen in den Blick genommen statt nur mitgemeint werden wollen, ist die Uni Leipzig. 2013 hat sie beschlossen, alle Bediensteten mit der weiblichen Form anzusprechen.
Und dieses Mitmeinen von Männern, das ist bei vielen, vor allem Männern, auf unglaublichen Widerstand gestoßen. Da haben sich viele nicht angesprochen gefühlt. Zu Recht, kann man sagen. Einerseits, man könnte aber genauso gut sagen, nun ja, Professorinnen, da sind doch die Professoren, stecken doch drin. Aber sie haben sich nicht angesprochen gefühlt.
Das Ergebnis zeigt die Empfindlichkeit bei der Infragestellung von Vorrechten und auch, dass feministische Sprachkritik einen antifeministischen Political Correctness-Diskurs auslösen kann. Dennoch mahnt Degele, keine falschen Feinde, also bitte keine Überempfindlichkeit bei falschen Bezeichnungen oder wenn jemand übersehen wird. Sonst ist politische Korrektheit nur eine Selbstbeschäftigung. Nina Degele hingegen plädiert für eine solidarische Streitkultur. Passend dazu fällt ihre Positionierung eher solidarisch als distanzierend aus, was bereits der Untertitel andeutet, warum nicht alle alles sagen dürfen. Oder wenn die Autorin Hinweise zum politisch korrekten Sprechen gibt, was nicht gegen das Buch spricht. Denn was ist denn schlecht an einer möglichst gerechten und gleichen Gesellschaft? Wahrscheinlich wird das Buch auch nicht jede und jeden ansprechen, dafür ist das Thema einfach zu kontrovers. Und wer das Buch liest, hat im besten Fall schon einmal etwas von Debatten über Cultural Appropriation oder Ähnlichem gehört. Zur Erklärung gibt es am Ende des Buches zwar ein Glossar, das solche Begriffe erklärt, allerdings beackert das Buch ein so weites Feld, dass man sich beim Lesen manchmal wünscht, es würde etwas tiefer an der einen Stelle graben und nicht gleich zur nächsten Baustelle übergehen. Trotzdem. Nach den verschiedenen Kontroversen über Political Correctness ist die Leserin um mehr als eine Perspektive reicher.
Meint Caroline Born nach der Lektüre von Nina Degeles Buch Political Correctness – Warum nicht alle alles sagen dürfen. Im Beels Verlag erschienen, Umfang 233 Seiten, Preis 24,95 Euro. Im kommenden Jahr stehen mehrere Landtagswahlen sowie die Bundestagswahl an. Gerade in Wahlkämpfen ist Storytelling ein wichtiges Element, ein Narrativ, eine Erzählung, die einen Kandidaten, eine Kandidatin umgibt. So beschreibt es der Medienwissenschaftler Michael Müller in seinem Buch. Politisches Storytelling könne ein sinnvolles mediales Mittel sein oder ein Werkzeug, um falsche Geschichten zu transportieren. Vor allem aber legt er dar, wie Storytelling in der Politik genau funktioniert. Michael Mayer stellt das Buch vor und beginnt mit einem Zitat.
Unsere soziale Welt ist ein Gespinst aus Erzählungen und Geschichten darüber, wer wir sind, woher wir kommen, wie wir geworden sind, was und wie wir heute sind, in welchen Bezugsgruppen, Familie, Religion, Ethnie, Staat wir leben, wie diese geworden sind, was sie heute sind. und Geschichten darüber, wohin wir gehen wollen und was wir uns von der Zukunft erhoffen. Diese Geschichten und Narrative bestimmen einen großen Teil dessen, was wir als unser Weltbild bezeichnen können.
Mit diesen Gedanken beginnt Michael Müller sein Buch Politisches Storytelling, in dem sich der Autor seinem Analyseobjekt, einer Zwiebel gleich, von außen nach innen nähert. Zunächst beschreibt Müller die großen und kleinen Erzählungen, denen wir in unserer Gesellschaft tagtäglich ausgesetzt sind und die wir alle irgendwie verinnerlicht haben. Manche andere müssen wir ordnen und interpretieren. Anhand eines Beispiels beschreibt der Autor die verschiedenen Narrative, etwa beim Beispiel Toleranz. Wenn in einer Gruppe von Freunden jeder und jede ein Erlebnis zu diesem Thema beitragen müsste, würde man merken, wir leben in einer Gesellschaft höchst unterschiedlicher Erzählungen und Blickwinkel, die sich oft, aber nicht immer zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Dann analysiert Müller kurz die unterschiedlichen Begrifflichkeiten wie »Was sind eigentlich Werte, Identität, Sinn?« Spannender wird es im Buch erst nach dem ersten Drittel, wenn Müller sich der politischen Sphäre nähert. Er beginnt zunächst mit den außerparlamentarischen politischen Erzählungen, teilt Protestbewegungen in Pro und Contra ein. Der Autor stellt die These auf, dass fast alle Proteste der letzten Jahrzehnte sich gegen etwas richteten, also gegen die atomare Aufrüstung, Umweltverschmutzung, Flüchtlinge und angebliche Überfremdung. Auch Fridays for Future sei letztlich eine Gegenbewegung. Die 68er, so Müllers These, seien die letzte Bewegung für etwas gewesen, für grundsätzliche gesellschaftliche Veränderung. Diese seien historisch gesehen erfolgreicher als solche, die nur Gegenforderungen aufstellen. Eine steile These, die nicht ganz haltbar erscheint, bedenkt man, dass der Rechtspopulismus ganz häufig mit Gegenargumenten hantiert. Also gegen Migration, gegen Globalisierung etc. Andererseits, auch ein Trump hatte stets ein Pro-Argument im Wahlkampfkoffer dabei. Make America Great Again sei ein typischer Fall im politischen Storytelling, schreibt Müller. Eine Geschichte nicht vom Anfang, sondern vom Ende her zu denken. In diesem Fall, früher war alles besser. Müller ist der Ansicht, dass es einen großen Unterschied mache, von welchem Ausgangspunkt man eine politische Erzählung beginnt und man anschließend daraus Folgerungen formuliert. Also etwa:
In Syrien wütet ein schrecklicher Krieg. Viele Menschen sind daher zur Flucht nach Europa gezwungen. Wir nehmen sie auf und versuchen, ihnen Asyl zu gewähren.
Oder aber:
Merkel hat die Grenze geöffnet. Dadurch kam eine überwältigende Flut von Flüchtlingen ins Land. Deutschland ist dadurch komplett überfordert.
Ganz abgesehen davon, dass hier schon die Wortwahl die Richtung angibt, erhält die dann folgende Geschichte der Flüchtlingsbewegung einen je nach Standpunkt unterschiedlichen Frame, also Rahmen. Müller beschreibt 10 weitere Stellschrauben, wie er es nennt, an denen man drehen kann, will man ein politisches Narrativ erzeugen, etwa welche Erzählperspektive man einnimmt, die eines Flüchtlings etwa oder die eines Menschen, der von einem Flüchtling überfallen wurde. Müller kennzeichnet neben diesen konkreten Geschichten auch solche, die unseren Alltag und unsere Politikerzählung etwas abstrakter, dafür aber nachhaltig und dauerhaft prägen. Er nennt sie Metanarrative, Leistung, Wachstum, Klimaschutz, Globalisierung oder Digitalisierung. An diesen Elementen kommt kein Politiker, keine Politikerin vorbei. Doch oft fänden Debatten nur noch unter Gleichgesinnten statt. Angesichts einer Vielzahl von gesellschaftlichen Problemstellungen sei es daher bedenklich, so Müller, dass es einen in den USA zu beobachtenden Trend gibt, der langsam auch zu uns herüberschwappt. Dass es überhaupt keine politischen Geschichten und Narrative mehr gibt, die alle BürgerInnen gleichermaßen ansprechen.
Wenn es keine Basis für Diskurse gibt und jeder wie Trump mit der gleichen Inbrunst heute dies und morgen das behaupten kann, ohne dass dies wesentliche Gruppen stört, dann ist die gemeinsame Identitätsbasis einer Gesellschaft zerstört.
Dies liegt sicher auch, doch das behandelt Müller nur am Rande, an ganz unterschiedlichen Resonanzräumen, an unterschiedlichen medialen Echokammern. Was dem Buch leider fehlt, ist eine Art Best Practice oder auch Worst Practice Beispiel. Etwa hätte man sich vorstellen können, eine Analyse zu lesen, wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder an der politischen Erzählung seines Lebens fortgeschrieben hat. Aus kleinsten Verhältnissen nach ganz oben und in jungen Politikerjahren rüttelte Schröder am Zaun des Kanzleramts. Da Müller auf solch plastische Beispiele verzichtet, wirkt das Buch hier und da etwas technisch in seiner Analyse. Parteien wie der SPD und der FDP bescheinigt er, keine gute, glaubwürdige politische Erzählung mehr zu haben. Darüber hätte man gern mehr gelesen. Immerhin, Müller hat am Schluss einen Rat, nicht nur für Politiker, sondern für alle in der Öffentlichkeit agierenden Personen. Gutes politisches Storytelling lebe immer auch vom guten Story-Listening. Das Zuhören, was die konkreten Probleme, Befindlichkeiten, Sorgen sind, komme allzu oft zu kurz. Dies sei aber notwendig, um Menschen zu erreichen. Sicher ein Punkt, den PolitikerInnen stärker berücksichtigen sollten.
Michael Mayer besprach das Buch Politisches Storytelling, wie Politik aus Geschichten gemacht wird, von Michael Müller. Erschienen ist es im Herbert von Halem Verlag, 168 Seiten, kosten 18 Euro. Tierrechte, ein Thema, das international immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat in den vergangenen Jahren. Das sind die Human-Animal Studies, die Moralphilosophie oder der Schweizer Tieranwalt Antoine Goetschel. Die französische Philosophieprofessorin und Tierrechtsaktivistin Corinne Pelluchon fordert nun die Tierschützer aller Länder, Parteien und Glaubensrichtungen auf, sich zusammenzuschließen. Ihr Buch »Manifest für die Tiere« ist jetzt auf Deutsch erschienen. Pelluchon ist Expertin im Bereich moralische und politische Philosophie. In Frankreich erhielt bislang jedes ihrer Werke die eine oder andere Auszeichnung. Das Tierwohl liegt Corinne Pelluchon schon lange am Herzen. Mit ihrem Manifest will sie die Gesellschaft wachrütteln. Susanne Krause mit den Einzelheiten.
Corinne Pelluchon ist in Frankreich eine, wenn nicht die Vordenkerin des Mouvement des Animalistes, eine Bewegung, die für mehr Tierwohl streitet. Mit den ersten Sätzen ihres Manifests für die Tiere stellt die Philosophin klar, es geht dabei auch um uns Menschen.
Unser Verhältnis zu den Tieren ist ein Spiegel, der uns zeigt, wozu wir in den letzten Jahrhunderten geworden sind. In diesem Spiegel sehen wir nicht nur die Schrecken, die unsere Spezies sich bei der Ausbeutung anderer empfindungsfähiger Lebewesen zu Schulden kommen lässt, sondern auch das bleiche Gesicht einer Menschheit, die ihre Seele zu verlieren droht.
Die Autorin listet detailliert auf, in welch mannigfaltiger Form wir Menschen Tieren Leid zufügen. Sei es bei der Käfighaltung, als Versuchskarnickel im Labor, als lebendes Exponat in Zoo und Zirkus, sei es durch die Zerstörung von Lebensräumen, sei es im Schlachthof. Pelluchon vermittelt, vielfach scheinen Tiere nur als Ressource zu gelten. Eine Ideologie, die von der Intensivierung in der Landwirtschaft vom zügellosen Kapitalismus auf die Spitze getrieben wurde.
Wir führen Krieg gegen uns selbst.
Die Art und Weise, wie der Mensch mit dem Tier umgeht, läuft unserer Vorstellung von Gerechtigkeit, auf der unsere westliche Gesellschaft beruht, zuwider, postuliert die Autorin. Für Pelluchon führt der Einsatz für eine gerechte Behandlung der Tiere gewissermaßen große historische Emanzipationsbewegungen wie die Abschaffung der Sklaverei fort. Natürlich könnten Tiere selbst nie Rechte einfordern, Bürgerstatus erhalten, bei Wahlen ihre Stimme abgeben. Deshalb müsse der Mensch mehr Verantwortungsbewusstsein für sie und ihre Belange entwickeln.
Es sind Menschen, die den Tieren Rechte geben, setzen oder formulieren. Aber Gerechtigkeit impliziert, dass wir anerkennen, dass wir die Erde mit den Tieren, mit den anderen Lebewesen teilen.
Corinne Peluchon ist nicht die Erste, die verlangt, die Tierfrage zu politisieren und Tierrechte zu etablieren. Die Animalistbewegung ist international. Speerspitze in Frankreich ist insbesondere der 2008 gegründete Verein L214, der regelmäßig mit Schockbildvideos von Käfighaltung oder Vorgängen in Schlachthöfen im Land für Schlagzeilen und Entsetzen in der Bevölkerung sorgt. Die Philosophin setzt in ihrem Manifest für die Tiere auf sanftere Töne. Sie bringt Argumente ein, die geeignet sind, einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen.
Ich habe pragmatische Vorschläge, die zeigen, dass eine gerechtere Welt für die Tiere nicht zum wirtschaftlichen Ruin führt und einen Platz auch für diejenigen einräumen soll, die bis jetzt die Tiere ausbeuteten. Und ich habe in diesem Manifest die Innovationen betont. In der Industrie, in der Ernährung, in der Mode. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch zu sagen, wenn wir die Interessen der Tiere berücksichtigen, dann ist das auch eine Chance für ein anderes Entwicklungsmodell und für Innovationen und für die Wirtschaft.
Auch wenn die Verbesserung des Wohls der Tiere seit 2007, so Peluchon, zum Thema ihres Lebens geworden sei, Andersdenkende zu stigmatisieren, hält die 53-Jährige im Gegensatz zu manch anderen Animalist für kontraproduktiv. Denn die Philosophin entstammt einer Familie von Landwirten. Sie weiß also, welche Gräben zu überwinden sind. Allein schon, um intensive Landwirtschaft auf ein extensives Modell umzustellen. Zudem, schreibt Peluchon im Manifest, sei es
von entscheidender Bedeutung, dass Kinder und Jugendliche in Krippe und Kindergarten, in den Grundschulen und dann in den weiterführenden Schulen den Reichtum tierischer Existenz kennenlernen und jene Sensibilität entwickeln, die ihnen Achtung vor anderen Lebewesen und Mitgefühl vermittelt.
Das Manifest für die Tiere ist für jedermann geschrieben, eine leicht verständliche und argumentativ kohärente Lektüre. Angesichts der aktuellen Corona-Krise ist das Werk in gewisser Weise aktueller denn je. Das zeigt unter anderem in Deutschland das Beispiel Hotspot Schlachthof. Nicht erst seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie mahnt Corinne Peluchon eine ökologische Wende an, die der Ausbeutung von Natur und Tier ein Ende setzt und somit auch neuen Pandemien vorbeugt. Das Manifest für die Tiere endet mit ermutigenden Worten.
Indem wir den Tieren Gerechtigkeit widerfahren lassen, retten wir unsere Seele und sichern wir unsere Zukunft. Eine ganze Welt können wir dadurch gewinnen.
Corinne Peluchon, Manifest für die Tiere. In der Übersetzung von Michael Bischoff im Verlag CH Beck erschienen. Es füllt 124 Seiten und ist für 12 Euro zu erstehen. Rezensentin war Susanne Krause. Thank you. Die Philosophin und Feministin Eva von Redeker hat bislang unter anderem Bücher zur Aktualität von Judith Butler sowie zur Moralphilosophie Hannah Arendts vorgelegt. 2018 erschien ihr Buch Praxis und Revolution, in dem sie dafür plädiert, dem Revolutionsbegriff einen neuen Inhalt zu geben und dafür auch neue Aktionsformen anzuwenden. In ihrem neuen Buch Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen, geht es in eine ähnliche Richtung. In den neuen Protestbewegungen wie Fridays for Future sieht die Autorin eine Chance, den zerstörerischen Kapitalismus zu überwinden. Angela Gutzeit stellt das Buch vor.
Die Klimafrage ist zum Eingangstor der Politisierung vorwiegend junger Menschen in der ganzen Welt geworden. Wie sehr das auch auf die 1982 geborene Philosophin Eva von Redeker zutrifft, die auf einem Biobauernhof groß geworden ist, davon gibt ihr Buch Revolution für das Leben Kunde. Zwischen schonungsloser Systemanalyse und wild anarchistischem Aufruf zum Widerstand blitzt er immer wieder hervor. Dieser Schmerz der naturverbundenen Autoren über den Verlust einer artenreichen Umwelt. Sinnbild ist dabei für Redeker die wie mit einem Lineal gezogene Zerteilung der Landschaft in agrarindustrielle Nutzflächen. Der Fetisch Besitz, die Sachherrschaft als Tyrannei des Profits, der Trichter der unermüdlichen Verwertung, der alles verschlingt, um es als Ware oder Ausschuss wieder auszuspeien, kurz, das dem Kapitalismus innewohnende destruktive Weltverhältnis sei für die Zerstörung der Natur, die Erhitzung der Atmosphäre und die weit verbreitete Erschöpfung verantwortlich.
Dieses Treibhaus ist ein Schlachthof. Jeden Tag sterben 130 Tier- und Pflanzenarten aus. Wenn man die Biomasse aller Wildtiere auf der Erde berechnet, also das Gewicht all ihrer Körper addiert, dann ist diese Summe in den letzten 50 Jahren um 82% gesunken. Die Reproduktion des Alltags in den reichen Industriestaaten schlachtet schneller als jede Keulanlage beim Wurstfabrikanten. Aber warum schafft der Kapitalismus, schaffen wir im Kapitalismus solch viehische Verhältnisse?
Weil der Kapitalismus die Auffassung von Eigentum als uneingeschränkte Verfügungsgewalt auf die Spitze getrieben habe, so resümiert Redeker, und dieser es dazu noch bestens verstehe, eine Art soziale Sachherrschaft über Menschengruppen auszuüben und ihre Ausbeutung geschickt zu verschleiern. Gemeint sind damit nicht zuletzt People of Color, Wanderarbeiter, Migranten und Frauen in aller Welt. Der Autorin ist zuzustimmen, wenn sie schreibt, dass gesellschaftliche Spaltung sowie Hass auf Schwächere und Minderheiten immer dann einen guten Nährboden finden, wenn die Zwänge und Ängste, die einen beherrschen, nicht durchschaut werden. Trotz stellenweise radikaler Zuspitzung, die Feministin aus dem ökologisch linken Spektrum kommt in ihrem Buch nicht mit der Brechstange daher. Ihre Analyse kapitalistischer Verhältnisse unterfüttert sie durchaus kundig und belesen mit historischen Exkursen. Sie setzt sich mit der Genese moderner Eigentumsverhältnisse auseinander, mit Revolutionstheorien und den Schriften des Marxismus, deren Eigentumsverständnis sie als inkonsequent kritisiert. Wogegen Hannah Arendt ihre Gewährsfrau zu sein scheint, deren Konzept des Handelns als Kern politischen Existierens sie nachdrücklich teilt. Ihr Buch sei nicht an einer Destruktion des Kapitalismus interessiert, so Redeker, sondern an der Sichtbarmachung einer in den Zwischenräumen bereits angebrochenen Revolution. Sie meint damit Widerstandsformen, die sich ausbreiten und zunehmend vernetzen. Dazu zählt die Autorin Bewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion genauso wie Black Lives Matter, die chilenischen Proteste gegen Femizide oder die französischen Gelbwesten. Es gehe ihr um eine Philosophie des Protests, die eine andere Form des Lebens und Arbeitens ermöglichen soll.
Wir müssen arbeiten können ohne ständige Erschöpfung, Güter tauschen können ohne zu verwerten, besitzen, ohne zu beherrschen. Kurz, wir müssen leben können, ohne dabei einander und die Welt zu zerstören und zu verlieren. Die hier aufgerufenen sozialen Bewegungen geben bereits Anhaltspunkte dafür, wie ein anderes Arbeiten, Tauschen und Besitzen aussähe. Von diesen Anhaltspunkten aus beginnt sich ihr Aufbegehren, in eine Revolution zu verwandeln.
Leider aber beginnt sich hier der Text mehr und mehr in Revolutionsromantik aufzulösen. Es gibt ja durchaus gute Argumente für die Forderung eines anderen, umweltverträglicheren, nachhaltigeren Wirtschaftens und einer zum Beispiel nicht eigentumsbasierten Verteilung von Gütern. Redeker hat sie geliefert. Aber inspiriert durch räterepublikanische und anarchistische Theorien verliert der Text genau da, wo es eigentlich um Konzepte und Zukunftsentwürfe gehen sollte, erheblich an argumentativer Schärfe. Mit wabernden Allgemeinplätzen wie diesen ist die Überzeugungskraft schnell verspielt.
Vielmehr sind wir die Sorte von Wesen, die sich entscheiden könnte, wie Pilze zu sein.
Oder?
Die Revolution will nicht nur hier und da einen Tanzboden schaffen, sondern sämtliche Verhältnisse zum Beben bringen und als solidarische neu verfassen.
Wilde Solidarität würde Dinge verwandeln in Gemeingüter und Beziehungen in ein neues Gemeinwesen. Eva von Redeker plädiert unter anderem für feministische Streiks, da sie auf einem besonderen Pakt mit dem Leben beruhen würden. Sie spricht sich für eine Vergemeinschaftung nicht nur von Besitz und Gütern, sondern auch von Elternschaft aus. Die Revolution für das Leben würde auf ihre Weise, Zitat, volle Leihmutterschaft ausüben, was auch die Möglichkeit eröffnen würde, so schreibt sie, dass Eltern ihre Kinder verlassen könnten. Eva von Redeker hat mit ihrem Buch sicherlich keine schlüssige Philosophie der Protestformen vorgelegt. Dafür bewegt sie sich zu häufig auf dem schwankenden Boden der Verherrlichung von Natur und der Feier des Widerstands. Sehr wohl aber liefert sie bedenkenswerte Ansätze, die zeigen, wie wichtig es ist, Protestformen gegen Ausbeutung, Diskriminierung und Vernichtung von Lebensgrundlagen als ein weltweites Phänomen zu erkennen, ihre Schnittmengen zu betonen, um ein gemeinsames Handeln zu ermöglichen.
Konstatiert Angela Gutzeit nach der Lektüre von Revolution für das Leben, Philosophie der neuen Protestformen von Eva von Redeker. Bei S. Fischer verlegt, 316 Seiten, 23 Euro. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um die neue EU, die nämlich in mehr oder weniger Integration keinen Widerspruch mehr sehen muss. Und wir haben zwei Bücher zur Zukunft des Kapitalismus in der Sendung. Dann also bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Lauschen. Einen schönen Abend noch. Musik.